Guten Morgen miteinander. Also es geht um den Sturm vom Leben heute Morgen. Ein Verwandter von mir war ein Seefahrer auf dem Bodensee, der Onkel Albert. Ich war 60, als ich ihm das erste Mal begegnet bin. Und er war da schon ein alter Mann und hat stark gehunken. Er ist an zwei Stöcken gelaufen und hat ganz krumme Beine gehabt. Der Onkel Albert ist eben mal in einen Sturm geraten. Da hat ein orkanartiger Sturm auf dem Bodensee gewütet. Es hat meterhohe Wellen gegeben und das Kursschiff ist so richtig durchgeschüttelt worden. Die Schiffsbesatzung hat Mühe gehabt, um das Schiff sicher in den Hafen zu bringen. Und beim Anlegen ist es dann passiert. Zwar ist es noch gelungen, das Schiff am Schiffssteg anzumachen, aber der Sturm, der hat so getobt, dass das Tau sich gerade wieder weg losgerissen hat. Und das Ende von dem Tau hat der Onkel Albert wie einen Peitschenhieb getroffen und hat ihm beide Beine zertrümmert. Es ist lang gegangen, bis er überhaupt wieder einigermaßen konnte laufen, aber ganz gesund sind seine Beine nicht mehr geworden. Der Onkel Albert hätte wieder Hiob im Alten Testament können ausrufen: Du wirbelst mich empor in die Luft, treibst mich vor dem Sturm dahin und zerschmetterst mich dann mit lautem Krachen. Wir schauen uns heute eine Geschichte aus dem Neuen Testament an. In dieser Geschichte geraten Jesus und seine Jünger auch in einen fürchterlichen Sturm. Und aus den Erfahrungen, die die Jünger da gemacht haben, können auch wir wertvolle Schlüsse für unser Leben ziehen. Das Kapitel 4 aus dem Markus-Evangelium erzählt uns mehr oder weniger so einen Tagesablauf im Leben von Jesus von Nazareth und seinen Jüngern. Jesus hat zusammen mit den Jüngern hier einen ganzen Tag am See Genezareth verbracht. Aber Jesus war natürlich selten allein mit seinen Jüngern. Von überall her sind Menschen an den Ort geströmt, wo sie gewusst haben, dass Jesus dort ist. Das Volk wollte ihm zuhören, wenn er predigt hat. Und sie wollten einfach die Wunder miterleben, wenn er Kranke und Besessene geheilt hat. An dem Tag sind so viele Leute zusammengeströmt, dass Jesus auf ein Schiff ausweichen musste. Die Jünger haben dann das Schiff ein paar Meter vom Ufer weggerudert. Das Volk ist am Ufer zugestanden. Jesus hat im Schiff einen Platz genommen und hat zu den Leuten geredet. Und vermutlich hat er stundenlang geredet, predigt und die Leute gelehrt. Und in der kurzen Pause zwischen ihnen hat er die Jünger Fragen beantwortet und ihnen alles Mögliche erklärt. Zu Abend hat Jesus dann die ganze Masse von Leuten wieder heimgeschickt. Aber damit war das Tagesprogramm der Jünger noch nicht fertig. Jesus hat sie aufgefordert, mit ihm zusammen mit dem Schiff über den See Genezareth, das andere Ufer überzufahren. Und ich lese jetzt den ersten Teil vom Predigtext aus Markus 4, Vers 35 bis 38 an. Und am Abend desselben Tages sprach er zu ihnen: Lasst uns hinüberfahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war, und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel, und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Mindestens 4 von diesen Jüngern sind Fischer aus der Gegend vom See Genezareth. Echte Profi, die von ihrem Beruf etwas verstanden haben. Die 4, das sind der Jakobus, der Johannes, der Andreas und der Petrus, die kennen sich darum auf dem See Genezareth bestens aus. Und sie wissen auch über die meteorologischen Besonderheiten von dieser Region, speziell von dem See, bestens Bescheid. Sie wissen, dass man bei bestimmten Wetterlagen vorsichtig muss sein, wenn man zu Abend noch auf den See rausfahren will. Weil gerade bei Westwindlagen können gegen Abend stürmische Winde losbrechen, die dann das Wasser ganz gefährlich aufwühlen. So ein Sturm kann dann ganz plötzlich losbrechen. Die vier Jünger, die rühren darum noch ganz kurz einen Blick auf die Berge, bevor sie das Boot startklar machen. Sie überprüfen noch kurz, ob irgendwo Anzeichen von einem Sturm sichtbar sind. Ganz windstill ist es zwar nicht, aber sie können nichts entdecken, wo jetzt wirklich auf einen Sturm hingewiesen hätte. Und überhaupt, sie hätten sich gar nicht solche Gedanken machen müssen, die Jünger. Sie haben ja Jesus bei sich. Und sie haben die Erfahrung gemacht, dass Jesus noch immer gewusst hat, was er macht. Und darum setzen sie jetzt Segel und rudern los. Jesus, er ist von dem langen und anstrengenden Tag völlig erschöpft. Er geht in den hinteren Teil vom Schiff, legt sich dort auf so einen Holzkasten, nimmt das Küssi und schläft sofort ein. Nach kurzer Zeit passiert genau das, wo die Jünger im Innersten davor Angst hatten. Ich kann mir lebhaft vorstellen, wie das passiert ist. Ganz plötzlich bricht eben ein Sturm los. Ich kann mir vorstellen, wie erste Böe das Schiff in eine gefährliche Schräglage bringt. Die Jünger, die von der Schifffahrt wenig verstehen, kann mir vorstellen, dass die spontan einen Schrei ausgestoßen haben. Aber die vier Profi, die Fischer, die wissen schon, was in so einer Situation gemacht werden muss. Als erstes ziehen sie gerade mal Segel ein. Und dann richten sie mit ein paar wenigen gekonnten Ruderschlägen Schiffe so aus, dass die Wellen Schiffe nicht kippen können. Unterdessen kommen die Wellen bereits Meter hoch daher. Und jetzt sind die vier Profi so also richtig im Element. Sie haben keine Angst. Schließlich haben sie schon manchen Sturm erlebt. Sie wissen ganz genau, was man in so einer Situation machen muss. Vielleicht geht am einen oder am anderen noch der Gedanke durch den Kopf, dass Jesus ja schon noch von Glück reden kann, dass er so vier erfahrene Profi mit an Bord hat. Aber der Sturm wird immer stärker. Immer mehr Wasser schwappt über die Bordwand ins Schiff hin. Und die Jünger stehen schon mehr als knöcheltief im Wasser. Und es wird immer schlimmer. Es ist auch den vier Fischer nicht mehr ganz gehör. Sie haben schon manches Unwetter erlebt, aber noch nie so einen heftigen Sturm. Und darum fordern sie jetzt ihre Kollegen auf, sie sollen Wasser schöpfen. Jetzt begreifen alle, dass es eventuell könnte ums Überleben gehen. Wie wild fangen sie an, das Wasser, das eingedrungen ist, wieder über Bord zu befördern. Die einen mit Kübel, die anderen mit den bloßen Händen. Aber der Wasserpegel im Schiff steigt immer weiter an. Und der Sturm lässt nicht nach, im Gegenteil. Die Wellen werden immer höher. Und jetzt bricht Panik aus im Boot, auch bei diesen vier Fischern. Allen ist klar, dass es so nicht mehr lang weitergehen kann. Dass das Boot in jedem Moment könnte untergehen. Und was macht Jesus? Er liegt hinten im Schiff und schläft. Ich lese jetzt den zweiten Teil ab Vers 38b. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer, schweig und verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Sie aber fürchteten sich sehr und sprachen untereinander, wer ist der? Auch Wind und Meer sind ihm gehorsam. Das ist jetzt definitiv nicht Zeit zum Schlafen. Die Jünger, die kommen gar nicht dazu, sich darüber zu wundern, dass man bei so einem gewaltigen Sturm überhaupt schlafen kann. In dieser Situation wird jetzt jede Hand zum Wasserschöpfen gebraucht. Und darum wecken die Jünger jetzt Jesus auf. Und Jesus verwacht und realisiert sofort, wie ernst die Situation ist. Aber jetzt passiert etwas, was die Jünger nicht erwartet hätten, Vers 39. Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer, schweig und verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Das ganze Spektakel hört von einem Moment auf den anderen auf. Der Wind hört ganz abrupt aufblasen. Kein Lüftchen ist mehr spürbar. Auch die Wellen beruhigen sich. Und gleichzeitig breitet sich eine unheimliche, übernatürliche Stille aus. Es ist, wie wenn die ganze Welt stillstehen würde. Die Jünger halten den Schnuff an. Sie sind wie versteinert. Keiner bewegt sich. Keiner sagt auch nur einen Ton. Sie starren Jesus mit offenen Mäulern an. Und keiner begreift, was jetzt da wirklich passiert ist. Und in diese Stille ein fragt Jesus seine Jünger: Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Ist es nicht ein bisschen komisch, dass Jesus den Jüngern die Frage stellt: Warum seid ihr so furchtsam? Es ist doch das Normalste, dass man in so einer bedrohlichen Situation Angst hat. Sogar Todesangst. Und was soll die zweite Frage? Habt ihr noch keinen Glauben? Keiner von den Jüngern ist in der Lage, Jesus da eine Antwort zu geben. Ihnen geht alles Mögliche durch den Kopf. Die Jünger, die haben ganz eine grosse Meinung von Jesus. Sie kennen eigentlich niemanden, der mit seinen Predigten die Masse von Leuten so kann in Bann ziehen wie Jesus. Zum ersten Mal haben sie über ihren Meister gestaunet, wo er ganz am Anfang vom öffentlichen Auftreten ganz normales Wasser in einen Spitzenwein verwandelt hat. Und immer wieder haben sie erlebt, wie er Kranke geheilt hat. Aber bei Jesus haben sie noch ganz andere Fähigkeiten entdeckt. Gott hat ihn offensichtlich sogar dazu begabt, Krüppel, Lahme, Blinde, Taubstumme können zu heilen und für ihre Leiden zu erlösen. Ja, sogar böse Geister hat er können austreiben und ein paar Tote hat er wieder zum Leben erweckt. Aber noch nie sind die Jünger zusammen mit Jesus in so eine bedrohliche Lage gekommen, wie jetzt in dem fürchterlichen Sturm. Logisch, dass sie Angst hatten, sogar Todesangst. Schließlich sind so heftige Stürme unberechenbar. Die Folgen von diesen Unwetter hat niemand im Griff. Da kann niemand helfen. Kein Mensch hat solche Unwetter im Griff und kann gegen die etwas ausrichten. Kein Mensch. Kein Mensch. Und was hat denn Jesus gerade gemacht? An dem Punkt kommen die Jünger mit ihren Überlegungen nicht mehr weiter. Das heisst dann im Vers 41 nun noch: Sie aber fürchteten sich sehr und sprachen untereinander: Wer ist der? Auch Wind und Meer sind ihm gehorsam. Die Jünger haben sich sehr gefürchtet, heisst da. Die Angst, die Todesangst, hat sich aber je länger je mehr in eine Furcht verwandelt, in eine Ehrfurcht vor Jesus. Das Erlebnis im Sturm auf dem See Genezareth hat den Jüngern klar gemacht, dass sie ihre Meinung über Jesus ganz gründlich revidieren müssen. Bis jetzt war Jesus für sie einfach ein hochbegabter Mensch. Mehr noch, ein überdurchschnittlich begnadeter Mann. Ein Mann, der von Gott mit ganz besonderen Gaben ausgerüstet worden ist, dass er Wunder über Wunder hat vollbringen können. Aber in dem Moment, wo Jesus im Boot aufgestanden ist, der Wind bedroht hat und dem Sturm befohlen hat, soll ruhig sein, in dem Moment haben die Jünger begriffen, dass Jesus mehr ist als ein besonderer Mensch. Jesus hat zwar äußerlich Gestalt von einem Menschen gehabt, mit seiner Autorität über Wind und Wetter, über Naturgesetz, hat er ihnen bewiesen, dass mehr in ihm steckt. Dass er nicht nur ein Mensch ist, sondern auch ganz Gott. Beides gleichzeitig. Die Erkenntnis hat die Jünger im Innersten verändert. Sie haben gemerkt, dass sie sogar auf dem Höhepunkt von dem Sturm eigentlich bei Jesus sicher aufgehoben gewesen sind. Ihre Angst ist zwar jetzt rein menschlich gesehen verständlich gewesen, aber eigentlich wäre sie gar nicht nötig gewesen. Die Angst hat darum immer mehr der Ehrfurcht Platz gemacht. An einer tiefen Ehrfurcht vor Jesus. Die Jünger haben zum ersten Mal so richtig begriffen, wenn Jesus nicht nur ein Mensch, sondern ganz Gott ist, dann können sie ihm alles zutrauen. Wenn Jesus nicht nur ein Mensch, sondern ganz Gott ist, dann gibt es bei ihm keine Grenzen, dann ist bei ihm alles möglich.
Nach dem stürmischen Erlebnis auf dem See Genezareth fangen die Jünger erst richtig an, im Glauben an Jesus zu wachsen. Jetzt, was können wir mit dieser alten Geschichte anfangen? Wir können das Erlebnis, das die Jünger da gemacht haben, einfach als eine eindrückliche Lektion für die Jünger anschauen. Eine Lektion, die ihnen hätte vor Augen führen sollen, dass Jesus eben mehr ist als ein besonderer Mensch. Dass Jesus als Sohn von Gott eben auch ganz Gott selber ist. Mir wäre diese Erkenntnis aus dieser Geschichte ehrlich gesagt ein bisschen zu wenig. Ich glaube, dass es Jesus nicht nur um seine Jünger gegangen ist, bei dem, was er da gemacht hat. Diese Geschichte steht in der Bibel, dass alle Menschen zu allen Zeiten wichtige Schlüsse daraus ziehen sollen, auch wir. Die Erkenntnis, die die Jünger da in dem Sturm gezogen haben, die Erkenntnis möchte ich für mein Leben auch ziehen. Und zwar so, wie wenn ich selber bei dem Ereignis dabei gewesen wäre. Im Nachhinein haben die Jünger und speziell wahrscheinlich die Fischer sich auch geschämt, so wie sie sich benahmen haben in dem Sturm. Die für Fischer, die Profi, die sind so überzeugt gewesen, dass sie das Schiff ganz sicher selber wieder sicher ans Ufer bringen. Die anderen Jünger, die haben sie zum Wasserschöpfen ganz gut können brauchen, aber auf den schlafenden Zimmermann da hinten im Boot haben sie gemeint, können sie ganz gut verzichten. Wie oft passiert es uns doch genau gleich, dass wir etwas Neues anpacken, ohne nur überhaupt auf die Idee zu kommen, dass wir Jesus mit auf den Weg nehmen könnten. Passiert es uns nicht immer wieder, dass wir doch meinen, dass wir ganz gut allein zurechtkommen, ohne dass wir aufs Eingreifen von Jesus angewiesen sind? Ja, dass wir manchmal sogar ganz froh wären, wenn wir wüssten, er schläft da irgendwo. Im Johannes 15, in den Vers 4 und 5, sagt Jesus: Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Stimmt das tatsächlich, dass wir nichts machen können ohne Jesus? Selbstverständlich können wir sehr viel machen ohne Jesus. Die Frage ist einfach, wie sinnvoll oder wie unsinnig ist es, wenn wir selber etwas vollbringen wollen, ohne dass wir Jesus dabei haben. Das Erlebnis im Sturm auf dem See Genezareth wird uns zeigen, dass wir uns nicht wundern müssen, wenn wir schnell einmal an Grenzen kommen, wenn wir etwas machen wollen, ohne dass wir Jesus dabei haben. Ohne das übernatürliche Eingreifen von Jesus wären die Jünger garantiert mitsamt dem Schiff untergegangen. Jesus betont in dem Abschnitt über den Weinstock, dass wir nichts Sinnvolles machen können, nichts, was Frucht bringt und wo Frucht bleibt, wenn wir es allein machen, ohne ihn. Das Buch der Richter schildert, wie das Volk Israel im Alten Testament, nachdem sie das Land Kanaan erobert hatten, immer mehr von Gott abgewichen ist. Die Israeliten haben immer mehr die lokalen Götzen angefangen zu verehren und haben sich immer weiter von Gott entfernt. Im Buch der Richter steht darum zweimal ganz betont: Zu der Zeit war kein König in Israel. Jeder tat, was ihn recht dünkte. Jeder tat, was ihn recht dünkte. Kommt uns das nicht bekannt vor? Läuft es nicht in unserer Gesellschaft genau so? Auch unter uns Gläubigen? Sehr viel tun, was sie für richtig halten, ohne dass sie gross nach Gott fragen. Und Jesus fragt darum seine Jünger: Habt ihr noch keinen Glauben? Wenn wir etwas anpacken, ohne Jesus mit einzubeziehen, dann besteht die ganz grosse Gefahr, dass auch wir einfach das tun, was wir für richtig finden. Ohne, dass man nach Gott fragt. Aber das entspricht nicht unbedingt den Vorstellungen von Gott für unser Leben. Das ist fehlender Glaube. Damit beweisen wir eigentlich, dass wir mehr an uns statt an Gott glauben. Wenn du bekehrt bist, wenn du begriffen hast, dass Jesus dich durch seinen Tod am Kreuz von allen Sünden befreit hat, von aller Schuld befreit hat, wenn du Jesus als deinen Erlöser annehmen willst und wenn du ihm ernsthaft nachfolgen willst, dann gehörst du ganz Jesus. Dann ist Jesus dein Herr, der über dein Leben bestimmen will. Er hat sein Leben für dich hergegeben und dich teuer erkauft, eben indem er mit seinem Leben für dich gezahlt hat. Du gehörst ihm. Und dann geht es in deinem Leben als Christ nicht mehr darum, dass du dich selber verwirklichst. Jesus will mit dir seine Pläne verwirklichen. Wir Menschen, wir haben ein uraltes Problem, das wahrscheinlich so alt ist wie die Menschheit selber. Der Mensch strebt danach, dass er sich selber einen Namen machen will. Und die Menschen, die es in dieser Welt zu etwas bringen wollen, die versuchen mit einer besonderen, aufsehenerregenden Leistung sich hervorzutun. Sie wollen Aufmerksamkeit. Sie wollen berühmt werden und sich ein Denkmal setzen. Alle sollen sie bewundern und sie sollen nie mehr vergessen gehen. Ist nicht so, dass wir im Innersten doch all zusammen nach Aufmerksamkeit lechzen und wettet bewundert werden. Die einen machen das relativ diskret und behalten das eigentlich für sich. Und andere, die stehen offen dazu und machen das dann auch sehr plump. Wer bestrebt ist, sich auf diese Art einen Namen zu machen, der verfolgt seine eigenen Lebensziele. Er macht das, was in seinen Augen richtig scheint. Und das stimmt dann allerdings in den wenigsten Fällen mit den Plänen von Jesus für unser Leben überein. Und darum käme es vielen eigentlich ganz gelegen, wenn sie wüssten, dass Jesus abgelegen ist und irgendwo schläft. Möglich, dass Jesus uns darum auch immer mal wieder die Frage stellt, habt ihr noch keinen Glauben? Wenn wir unsere eigenen Pläne verfolgen, dann beweisen wir, dass wir mehr an uns glauben als an Jesus. Wir beweisen unseren Glauben an Jesus, wenn wir in unser Leben ganz bestimmen lassen, wenn wir unser ganzes Vertrauen auf ihn setzen. Jesus erwartet von uns, dass wir für ihn Frucht bringen. Er will, dass wir uns zu seiner Ehre einsetzen, dass er gross rauskommt. Wie so ein fruchtbares Leben aussieht, das bestimmt nicht wir, das bestimmt Jesus. Und darum sollen wir uns ganz bewusst so ausrichten, dass wir ihn in unserem Alltag, bei allem, was wir machen, mit einbeziehen. Ein fruchtbares Leben zu führen, das können wir nur, wenn wir Jesus in uns leben lassen und ihn wirken lassen und wenn wir in Jesus bleiben. Eben so, wie Jesus gesagt hat, ohne mich könnt ihr nichts tun. Der bewegendste Moment bei dem Erlebnis auf dem See Genezareth war nicht da, wo der Sturm am schlimmsten gewütet hat, wo das Schiff jeden Moment droht hat, unterzugehen. Der bewegendste Moment für die Jünger war, wo Jesus im Boot aufgestanden ist, den Sturm bedroht hat und gesagt hat, er soll ruhig sein. Wo sich die übernatürlich, unheimlich Stille ausbreitet hat. Wo sich die übernatürlich Stille ausbreitet hat und die Jünger erkannt haben, dass Jesus nicht nur ein Mensch, sondern ganz Gott ist. Nach dem aufwühlenden Moment haben die Jünger Jesus mit ganz anderen Augen angefangen zu sehen. Es ist eine Sache zu begreifen, dass Jesus ganz Gott ist. Aber viel wichtiger ist zu begreifen, was es denn bedeutet, dass Jesus Gott ist und um was für einen Gott das sich dabei handelt. Weil Gott, als Jesus von Nazareth in Menschengestalt zu uns gekommen ist, ist Gott für uns so greifbar geworden, so nahbar. So wie er auftreten ist, erscheint er uns als ein Mensch, also als einer von uns oder einer wie wir. Und dabei vergessen wir ganz, dass die Wahrheit hinter Jesus ein allmächtiger, allwissender und allgegenwärtiger Gott steht. Über den Gott steht im 5. Mose, Kapitel 10, in ein paar Versen Folgendes. Siehe, der Himmel und aller Himmel, Himmel und die Erde und alles, was darinnen ist, das ist des Herrn, deines Gottes. Alles gehört ihm, heißt das. So beschneidet nun eure Herzen und seid hinfort nicht halsstarrig. Man soll Konsequenzen ziehen daraus. Denn der Herr, euer Gott, ist der Gott aller Götter und der Herr über alle Herren, der große Gott, der Mächtige und der Schreckliche, der die Person nicht ansieht und kein Geschenk nimmt. Er lässt sich nicht bestechen, heißt das. Den Herrn, deinen Gott, sollst du fürchten, ihm sollst du dienen, ihm sollst du anhangen und bei seinem Namen schwören. Wenn wir begreifen, mit was für einem Gott das wir zu tun haben, dann fangen auch wir an, Jesus mit ganz anderen Augen zu sehen. Wenn wir erfasst haben, was es heisst, dass Jesus ganz Gott ist, dann sind auch wir sprachlos, entsetzt, erstaunt und fasziniert. Dann fallen auch wir in Ehrfurcht vor Jesus und vor Gott. Dann begreifen wir, dass es nie um unsere eigene Ehre geht, sondern immer um die Ehre von Gott. Ihm allein steht die ganze Ehre zu. Er ist der Schöpfer vom ganzen Universum mit allem, was da drinnen ist. Und es gibt nichts, was er nicht gemacht hat. Und weil ihm alles gehört, kann er auch über alles verfügen und damit machen, was er will. Er allein hat das Copyright. Er hat das Patent auf dieser Schöpfung. Und wenn er noch ein zweites Universum arbeiten möchte, dann darf er das. Wenn er unser Universum einstampfen und auflösen möchte, dann kann ihn niemand daran hindern. Das Alte Testament, vor allem das Alte Testament, hilft uns zu erkennen, mit was für einem unendlich grossen, allmächtigen Gott wir zu tun haben. Der Inhalt vom Alten Testament hilft uns, in der Ehrfurcht vor Gott zu wachsen. Wenn uns klar ist, was für ein Gott Jesus ist, dann können wir eigentlich nur darüber staunen, dass es Jesus offenbar wichtig ist, mit uns zusammenzuarbeiten. Dass Gott die Menschengestalt zu uns auf die Erde gekommen ist, zeigt uns, wie unendlich lieb Gott uns Menschen hat, wie viel ihm an uns gelegen ist. Er hat seine Liebe zu uns Menschen bewiesen, indem er für uns gestorben ist. Ihm ist es offenbar viel daran gelegen, dass er uns Menschen in seinem Team hat. Ich bin sicher, dass Jesus mit diesen Jüngern 3 Jahre lang eine sehr intensive und wertvolle Zeit verbracht hat. Und er freut sich sicher darüber, wenn er mit uns zusammenarbeiten kann. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich im Kindergartenalter war, habe ich mal mit Mittelstufenschülern schütten. Ich bin eigentlich allen immer im Weg gestanden und habe zum Erfolg nichts beitragen können. Ohne mich hätte es viel einfacher gehabt. Aber die grösseren Buben aus der Mannschaft, die haben nicht aufgehört, mich zu loben, wenn ich den Ball auch einmal getroffen habe. Und sie haben Freude daran gehabt, mich mitspielen zu lassen, weil sie gesehen haben, wie gut mir das tut. Möglicherweise geht es Jesus mit uns ganz ähnlich. Wenn er alles mit seiner Schöpfungskraft könnte machen, hätte es vermutlich viel einfacher. Aber er legt Wert darauf, mit uns zusammen auf seine Ziele hinzuschaffen. Ihm ist wichtig, mit uns eine Beziehung zu pflegen und uns auch bei der Umsetzung von diesen Zielen dabei zu haben. Er rüstet uns mit Begabungen aus, die wir für ihn einsetzen sollen. Wir sind in seiner Hand keine Marionette, die er an den Fäden zieht. Es ist sein Wunsch, dass wir unsere Fähigkeiten und unseren Verstand für ihn einsetzen. Unsere Kreativität ist willkommen, wenn wir sie für ihn brauchen. Und er freut sich darüber, wenn wir in der Zusammenarbeit mit ihm Fortschritt machen, wenn wir uns gut, positiv entwickeln. Und wir dürfen uns darüber freuen, wenn wir dem grossmächtigen Gott dürfen dienen. Und das Wissen, mit was für einem Gott das wir zu tun haben, soll uns dazu motivieren, dass wir uns mit voller Kraft zur Ehre von dem Gott einsetzen. Amen. Ich will noch beten. Herr Jesus Christus, es ist eindrücklich, den Sturm auf dem See Genezareth und wie du das gehandhabt hast. Wie du aufgestanden bist und einfach deren Natur befohlen hast, sie soll ruhig sein. Es zeigt uns, was du für ein Gott bist. Dir ist alles möglich. Nichts steht dir im Weg. Niemand kann sich dir in den Weg stellen. Und Herr, wenn wir das begriffen haben, dann ist es eigentlich naheliegend, dass wir nichts mehr machen wollen ohne dich. Dass wir dich immer im Boot haben, und zwar wach. Dass wir dir rufen, bevor es zu spät ist. Bitte hilf uns doch, dass wir aus dem Ereignis unsere Lehre ziehen können. Und dass wir sehen können, was für eine grosse Ehre das es eigentlich ist, wenn wir für dich unterwegs sein können. Ich danke dir, dass du dich nicht von uns separiert hast, sondern du suchst uns, du willst mit uns zusammenarbeiten und du hast Freude daran, wenn wir dir dienen. Amen.